Wir kommen zu den letzten Kapiteln in diesem Buch Hiob. Jene Kapitel, welche die Wende herbeiführen, das Reden Gottes. Das ist das Entscheidende. Und das ist es ja, was ein jeder von uns auch braucht in seinem Leben, sein Reden. Wir schlagen auf Hiob Kapitel 38. Ich lese hier die ersten 11 Verse. Hiob 38, die ersten 11 Verse. Und der Herr antwortete Hiob aus dem Sturm und sprach: Wer ist es, der den Rat verdunkelt mit Worten ohne Erkenntnis? Gürte doch wie ein Mann deine Lenden, so will ich dich fragen und du belehre mich. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Tu es kund, wenn du Einsicht besitzest. Wer hat ihre Maße bestimmt, wenn du es weißt? Oder wer hat über sie die Messschnur gezogen? In was wurden ihre Grundfesten eingesenkt? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt, als die Morgensterne miteinander jubelten und alle Söhne Gottes jauchzten? Und wer hat das Meer mit Toren verschlossen, als es ausbrach, hervorkam aus dem Mutterschoß, als ich gewölkt zu seinem Gewande und Wolkendunkel zu seiner Windel machte und ich ihm meine Grenze bestimmt und Riegel und Tore setzte und sprach, bis hierher sollst du kommen und nicht weiter. Und hier sei eine Schranke gesetzt, dem Trotze deiner Wellen. Mit diesen Worten beginnt Gott seine Antwort oder seine Reden an Hiob. Wenn wir die Reden Gottes lesen in diesen Kapiteln, dann sind wir vielleicht ein wenig enttäuscht. Mir ist es immer wieder so gegangen, lange Zeit so gegangen. Ich fand hier einfach keine Antwort. Ich begriff die Antwort nicht. Ja, wo ist hier eine Antwort auf das Problem, das sich stellt, das Leiden der Gerechten? Es wird nichts erklärt dazu. Und doch ist es Gottes Reden, das Hiob dahin bringt, wo das Geschöpf gehört, nämlich vor Gottes Angesicht in den Staub. Dahin gehört das Geschöpf vor Gott. Und nachdem Gott zweimal geredet hat, liegt Hiob auf seinem Angesicht vor Gott. Nun, Hiob hatte sich ja auf Gott berufen, dass Gott schiedsrichterlich entscheide und ihm Recht schaffe vor seinen Freunden, die ihm so Unrecht taten. Denn Hiob hat ja wirklich nicht gesündigt und er war Gottes Knecht und er wurde zu Unrecht beschuldigt. Und Gott handelt, Gott greift ein. Also in einem gewissen Sinn geht Hiobs Wunsch in Erfüllung, aber ganz anders, als er es sich gedacht hatte. Denn als erstes redet Gott mit Hiob. Und nicht so, wie er es sich gewünscht hätte, dass Gott erschienen wäre und im Donner geredet hätte zu seinen Freunden und sie zusammengestaucht hätte. Das wünschen wir ja manchmal. Nein, er redet mit Hiob, zu Hiob. Und zuerst muss er Hiob überführen. Und dann erst wendet er sich den Freunden Hiobs zu und bringt durch sein Reden auch sie zurecht. Aber was ist es denn an Gottes Reden, das Hiob dahin bringt, wo er gehört? Nun, Gott gibt Hiob nicht eine einzige Antwort auf sein neunmaliges Warum. Neunmal hat Hiob gefragt, warum? Darauf antwortet Gott nicht, denn er ist uns keine Rechenschaft schuldig. Er redet ausschließlich von seiner Allmacht und von seiner Unumschränktheit, die sich in der Schöpfung und in seinem Regiment dieser Welt enthüllt. Hauptsächlich aber von der Schöpfung. Kapitel 38 und Kapitel 39, er redet zuerst von der belebten Schöpfung, von der unbelebten Schöpfung, dann von der belebten Schöpfung. Das muss Hiob genügen. Und genügt es Hiob nicht, wenn diese Antwort Gottes ihm nicht genügt, dann hat er das einzige Licht verworfen, das ihm leuchtet. Wenn wir nicht bereit sind, uns Gott zu unterwerfen, weil er der Schöpfer ist, sondern Gründe und Begründungen und Ursachen fordern, weshalb wir es tun sollten, haben wir das einzige Licht verworfen, das wir haben. Und dann wird Gott uns dahin geben, preisgeben, unserem verfinsterten Denken. Und dann werden wir in der Finsternis enden. Paulus spricht davon in Römer 1. Und am Ende werden wir dem Geschöpf mehr Verehrung und Dienst geben als dem Schöpfer, welcher gepriesen ist in Ewigkeit. Und das ist eine schlimme Verwirrung des Urteils. Eine schlimmere gibt es nicht. Dass sie dem Schöpfer den Platz nicht anergeben, der ihm gehört, und stattdessen dem Geschöpf die Aufmerksamkeit geben, die nur dem Schöpfer gehört. Hebräer 11 beginnt auch so. Hebräer 11, jenes Kapitel, das uns vom Glauben der Glaubenszeugen im Lauf der Heilsgeschichte spricht, redet zuerst von Gottes Schöpfung. Das ist das Erste und Oberste, was wir an ihm anerkennen müssen. Wenn Gott Schöpfer ist, dann ist mein einziger angemessener Platz vor ihm der, dass ich mich ihm beuge. Und anerkenne, du hast die Macht und das Recht, über alles, auch über mich, zu verfügen, nach deinem Wohlgefallen. Und hier müssen wir einen Punkt setzen. Und offensichtlich hat auch alles Handeln Gottes an Hiob dazu führen müssen, dass Hiob dahin kam, unhinterfragt, sich unter Gottes mächtige Hand zu demütigen. Die erste Rede Gottes sind die Kapitel 38 und 39, da redet er von der belebten Schöpfung. Von der unbelebten Schöpfung und nachher redet er von der belebten Schöpfung der Tierwelt. In der unbelebten Schöpfung offenbart Gott seine Macht, seine Allmacht, seine Weisheit, das werden wir sehen. In der belebten Schöpfung noch mehr von seiner Weisheit, aber auch seine Fürsorge. Und er macht es ganz deutlich, die ganze Schöpfung, die Belebte wie die Unbelebte, hat er für den Menschen erschaffen. Und das ist ja ein wirklich unglaublicher Gedanke. Aber genau so stellt Gott in seinem Wort die Schöpfung dar, die ganze Schöpfung auf den Menschen hin angelegt. Damit der Mensch in dieser Schöpfung, indem er Gott untertan ist, die ganze Schöpfung für Gott verwaltet. Nun, er hat dem Menschen diese Schöpfung gegeben und darum hat er dem Meer eine Schranke gesetzt. Davon redet er. Darum sendet er sein Licht und lässt an jedem Morgen hell werden. Darum sendet er Regen. Und darum tut er das, was der Mensch nicht vermöchte. Er bändigt starke Tiere, Ochsen, Pferde und macht sie ihnen zu Dienern, und so wie er für Löwe und Raben sorgt, sorgt er erst recht für die Menschen. Das erinnert uns natürlich an eine Rede, die der Sohn Gottes hielt, als er auf der Erde war. Er hielt eine Rede über Gottes Regierung, über Gottes Reich, über Gottes gerechten Forderungen an den Menschen. Und nachher sagt man, jetzt schaut die Lilien an und schaut die Vögel an. Also in genau entsprechender Weise hat er auf die Schöpfung hingewiesen und damit deutlich gemacht, weil Gott der Schöpfer ist, hat er Recht und auch Macht und sorgt für alles, was seinem Willen unterworfen ist. In der zweiten Rede, das sind die Kapitel 40 und 41, da redet Gott von seiner Regierung, wie er diese Welt regiert und wie er in seiner Regierung das Böse lenkt, dem Bösen wehrt und das Böse erniedrigt. Und dann demonstriert er die Ohnmacht des Menschen angesichts des Bösen in dieser Welt. Der Mensch wird mit dem Bösen nicht fertig, kann das Böse nicht erniedrigen, kann sich selbst aus der Macht des Bösen nicht befreien. Und er demonstriert das anhand von zwei Monstern. Am Behemoth und am Leviathan. Das müssen zwei Saurier gewesen sein, die damals noch lebten. am Behemoth und am Leviathan. So gehen wir jetzt diese Kapitel durch und schauen wir uns einige Verse an. Kapitel 38, wir lasen da im Vers 1, der Herr antwortete Hiob aus dem Sturm. Das steht auch in Kapitel 40, Vers 1 oder 40, Vers 6 nach anderer Kapiteleinteilung. Wo Gott seine zweite Rede beginnt, steht, der Herr antwortete Hiob aus dem Sturm und sprach. Zweimal steht das. Was will das anderes besagen, als dass jener Sturm, der Hiob erfasst und niedergeworfen hatte, dass das die ganze Zeit ein Reden Gottes war. Erst jetzt hört er es. Hiob hatte mehrere Male darüber geklagt, dass Gott ihm wie im Sturm hinwegträgt und niederwirft. Das war Gottes Reden und er hörte es einfach nicht. Jetzt erst hört er es. Kapitel 9, Vers 17. Verse 16 und 17, da sagte Hiob noch, wenn ich riefe und er mir antwortete, nicht würde ich glauben, dass er meiner Stimme Gehör schenken würde, er, der mich zermalmt durch ein Sturmwetter. Dann Kapitel 21, Vers 18. Da heißt es von Menschen, dass sie wie Stroh werden vor dem Wind und wie Spreu, die der Sturmwind hinwegführt. Das sagt auch Hiob. Und er meint auch sich selbst. Kapitel 30, Vers 22. Du hebst mich empor auf den Wind, du lässest mich dahinfahren und zerrinnen im Sturmgetöse. Und der Herr redet jetzt zu Hiob aus dem Sturm. Jetzt hört er seine Stimme. Hätte sie vorher schon hören können. Elihu sagte es ihm. Hättest du dich unter Gottes Hand gedemütigt und dich nicht aufgebäumt, dann hättest du seine Stimme längst gehört. Jetzt hört er sie. Und dann im Vers 2 sagt er, wer ist es, der den Rat verdunkelt mit Worten und Erkenntnis? Beachten wir, wie Gott hier das Urteil des Elihu exakt bestätigt. Elihu hat dem Hiob als einziges das vorgehalten, mit deinen Worten sündigst du. Und genau das sagt ja Gott. Mit Worten ohne Erkenntnis hat Hiob gesündigt. Und das zeigt noch einmal, dass Elihu wirklich ein Knecht Gottes war, der von Gott gesandt war, diesen notwendigen Dienst an Hiob zu tun. Und jetzt beginnt Gott lauter Fragen an Hiob zu richten. Und Hiob kann auf keine einzige Frage antworten. Das heißt, er könnte nur antworten, Gott, du weißt, Gott, du vermagst, Gott, du hast das Recht, ich weiß nicht, ich vermag nicht, ich kann nicht. Gott stellt also lauter Fragen an den Hiob und hier muss Hiob an sich selbst erleben, was er seinen Freunden gesagt hatte. Mit ziemlich kesser Zunge hat er geredet und ziemlich selbstbewusst gesagt, so ihr Leute, wenn Gott euch ausfragen würde, auf 1000 Fragen, könnten sie ihm nicht eine beantworten. Und jetzt muss Hiob erleben, dass das ja für ihn auch gilt. Frage um Frage richtet Gott an ihn und Hiob muss immer sagen, ich kann, ich weiß es nicht, ich vermag es nicht, ich verstehe es nicht. Hiob 9, Vers 3, wenn Gott Lust hat, mit dem Menschen zu rechten, so kann er ihm auf 1000 nicht eins antworten. Die erste Frage lautet im Vers 2, wer ist es, der den Rat verdunkelt? Also Gott fragt gewissermaßen, Hiob, wer bist du? Und diese Frage macht ihm schlagartig bewusst, ja, vor wem er denn eigentlich so geredet hat. So wie Gott einmal den Jakob fragte, Jakob, wie heißt du? Wer bist du? Wer ist es, der so redet? Wer bist du? Ja, wer sind wir, dass wir vor Gott so Großes, so Weites, so Erhabenes reden? All die weiteren Fragen die Gott an Hiob stellt, machen ihn immer kleiner, Gott immer größer. Und so erscheint ihm seine Anmaßung in immer grellerem Licht. Vers 4, wo warst du, als ich die Erde gründete? Hiob, warst du dabei? Wir waren ja nicht dabei, als Gott die Erde gründete. Was wollen wir denn so Großes sagen und solche Urteile fällen wollen, wo wir doch die Urgründe, die Anfänge der Dinge gar nicht wissen können? Wie Gott alles schuf, unter welchen Umständen, wie er den Menschen schuf, wozu er den Menschen schuf und welche Bedingungen er ihn stellte, wie und warum der Mensch so wurde, wie er ist. All das müssen wir wissen, ehe wir solche großen Worte aussprechen. Und dann nur einige Beispiele, Vers 8, wer hat das Meer mit Toren verschlossen? Nun, wir haben uns einfach daran gewöhnt, dass das Meer immer schön an seinem Platz bleibt, außer man lebt in den Niederlanden. Dort hat man ein wenig ein Bewusstsein dafür, dass man das Meer dämmen muss. Gott ist es, der dem Meer eine Schranke gesetzt hat, dass es die Erde nicht überspült. Nun, wir fühlen uns hier so sicher auf dem Land. Hier sind wir ja am Rand des Schwarzwalds und besonders wenn man in der Schweiz lebt, in der Schweiz am niedrigsten leben, am Bodensee, auf 400 Meter über Meer, da fühlt man sich ziemlich sicher. Wenn wir jetzt aber den Erdball einmal aus Distanz ansehen, dann stellen wir fest, dass die Erdoberfläche, auf der die Menschen leben, ist eine ganz dünne, eine ganz schmale Erhebung, die sich aus dem Meer erhebt. Und das Meer ist ja um ein Mehrfaches größer, oder die Wasserfläche ist ja um Mehrfaches größer als das Land. Und das gibt uns einen Eindruck davon, dass Gott tatsächlich dem Wasser seine Grenzen gesetzt hat und dafür sorgt, in seiner Vorsehung und durch seine Macht, dass der Lebensraum des Menschen erhalten bleibt. Das ist nur ein Beispiel dafür, für seine Fürsorge. Oder dann die Frage im Vers 12, hast du seitdem du lebst einen Morgen geboten? Es wird morgen für morgen hell. Und wir haben nicht mehr Augen dafür, das Wunder zu sehen, dass Gott die Finsternis vertreibt. Und es wird hell. Soll mal einer machen. Soll mal einer machen. Kannst du das? Hast du einmal einen Morgen geboten? Nicht ein einziges Mal. Oder dann Vers 16. Bist du gekommen zu den Quellen des Meeres? Hast du die Gründe der Tiefe durchwandelt? Dass es so vieles in dieser weiten Schöpfung, von dem du keine Ahnung hast. Und vielmehr wurden dir die Pforten des Todes enthüllt. Sahest du die Pforten des Todes, Schattens? Alles, was mit Tod zusammenhängt und danach, das sind dir völlig Unwissende. Absolut hilflos. Oder Vers 19, welches ist der Weg zur Wohnung des Lichts? Ja, was ist denn Licht überhaupt? Ja, man hat sich ja lange den Kopf darüber zerbrochen, kluge Köpfe haben das getan und dann hat man gesagt, Licht, das sind Wellen, die sich ausbreiten. Schön. Andere haben gesagt, nein, Licht sind kleine Korpuskel, kleine Körperchen, die sich ausbreiten. Schön. Ja, beides ist es wahrscheinlich. Es soll also beides sein. Das ist nur ein Eingeständnis dessen, dass man gar nicht weiß, was es ist. Und selbst wenn man dieses Phänomen beschreiben kann, wie sich Licht ausbreitet, wir wissen immer noch nicht, was Licht ist. Was ist denn das, das hell wird und wir uns zurechtfinden? Ein einziges Geheimnis. Und woher das Licht kommt und die Finsternis, wo ist ihre Stätte? Oder der Vers 24, welches ist der Weg, auf dem das Licht sich verteilt? Nun, in der Schöpfung ist es ja schon so. Die Schöpfung lehrt uns beständig über Gott und über seine Wege und in der Erlösung ist das noch viel mehr so. Wo ist das Licht? Welches ist der Weg zum Licht? Kannst du den Weg beschreiben, auf dem das Licht sich einen Weg bahnt durch die Finsternis? Mach es einmal. Je länger und je mehr ich darüber nachdenke, wie Gott es fertig brachte, sein Licht in mein Herz zu bringen, desto mehr muss ich seine Weisheit bewundern, wie er das fertig brachte. Ich wollte das Licht nicht. Ich habe das Licht von mir gewiesen. Ich war wie alle Menschen in Johannes 3,19 beschrieben werden. Dies ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht. Wie bringt Gott es fertig? Ein Herz, das die Finsternis liebt, so zu verändern, dass es das Licht liebt und sich öffnet. Wie bringt er das fertig? Das ist für mich unbegreiflich. Und wir müssen einfach sagen, wir wissen es nicht. Gott, du weißt es. Gott, du verstehst es. Gott, du vermagst es. Du großer Gott. Oder Vers 31, kannst du knüpfen das Gebinde des sieben Gestirns? Oder lösen die Fesseln des Orion, der Orion, der diesen schönen Gürtel hat? In hellen, klaren Wintern, in klaren Winternächten sieht man in den schönen Gürteln sogar das Schwert von bloßem Auge. Man nennt ihn ja den Gürtel des Orion, diese drei Sterne, die ist etwas schräg, dieses Viereck wie einschneiden. Kannst du lösen den Gürtel des Orion? Kannst du den großen Bären spazieren führen? Gott führt ihn spazieren an seiner Hand. Nacht für Nacht. Und wir schauen ihm nach. Kannst du die Bilder des Tierkreises hervortreten lassen zu ihrer Zeit und den großen Bären leiten samt seinen Kindern? Ja, wir schauen hinauf in den Raum und allein schon die Tatsache des Raumes zeigt uns die Grenzen unseres Fassungsvermögens. Wir versuchen uns zu denken, den Raum, dieser Raum, er dehnt sich aus, wo hört er auf? Ja, irgendwo muss er ja aufhören. Gut, also, ist begrenzt. Ja, was ist denn hinter der Grenze? Wir merken, unser Verstand steht still, allein schon vor dieser Tatsache. Und wie viel mehr dann vor dem, der all das ins Dasein gerufen hat? Und dann im Vers 36 die Frage, wer hat Weisheit in die Nieren gelegt? Das ist eine Ausdrucksweise des Hebräischen, dass man vom Herz und von den Nieren spricht. Also man spricht von Organen und meint seelische Anlagen. Wer hat denn Verstand dem Menschen gegeben? Was ist überhaupt Verstand? Ich stelle mir manchmal solche Fragen, dann frage ich auch manchmal meine Kinder und wir schütteln alle einfach den Kopf. Was ist ein Gedanke? Erklär das einmal. Wir denken zwar immer, wahrscheinlich nicht genug, wir sollten wahrscheinlich mehr und besser denken, aber wir denken beständig über irgendwelche Dinge nach. Aber was ein Gedanke ist, wir können es nicht erklären. Dieses Phänomen, denken. Geschweige denn erzeugen die Fähigkeit zu denken. Wer hat das alles gemacht? Ein unbegreifliches Wunder. Und dann stellt er Fragen über die Tierwelt, Kapitel 39, Vers 1. Weißt du die Gebärzeit der Steinböcke? Nein, zuerst die Verse 39 bis 41. Erjagst du der Löwin den Raub? Stillst du die Gier der jungen Löwen, wenn sie in den Höhlen kauern, im Dickicht auf Lauer sitzen? Wer bereitet dem Raben seine Speise, wenn seine Jungen zu Gott schreien, umher irren ohne Nahrung? Gott erhält alles am Leben, ernährt alles. So haben wir hier zuerst gefährliche und unreine Tiere. Und wenn Gott solche sogar ernährt, wie viel mehr dann den Menschen, wenn sie ihm um ihr tägliches Brot bitten, er wird für sie sorgen und auch all ihre weiteren und auch höheren Bedürfnisse stillen, wie Vergebung der Sünden und Befreiung aus der Macht des Bösen. So wie der Herr uns beten lehrte. Dann redet Gott von unbegreiflichen und von ungebändigten Tieren, vom Steinbock und vom Wildesel. Weißt du die Gebärzeit der Steinböcke? Wenn man Steinböcke einmal sieht, nur von Ferne sieht man sie meistens, wie die über die Felsen hüpfen, das ist ja ein Wunder. Da denkt man, wie geht das? Wenn man die anschaut, denkt man, das sind doch so bocksteife Tiere. Und denke, die werden ausrutschen und abstürzen. Aber dass die ihren Fuß haargenau setzen und ungeheure Sätze wagen, von Fels zu Fels springen, nie ausrutschen. Ein Wunder. Und was wissen wir schon von diesen Tieren? Kaum etwas. Wie das überhaupt funktioniert, wie das möglich ist. Oder wer hat einen Wildesel freien Zahn? Das finde ich eine interessante Frage. Es gibt Esel und Wildesel. Und nachher redet Gott vom Wildochsen. Es gibt Ochsen und Wildochsen. Schauen wir uns einmal den Wildesel an. Der hat die gleichen Anlagen, die gleichen Fähigkeiten wie der brave Esel. Der schön seine Arbeit tut, der Säcke schleppt und Menschen trägt, der Esel und der Wildesel. Ja, wer hat den Wildesel frei entsandt? Da muss ich auch sagen, ja, Gott hat das so gemacht. Das ist nicht schwer zu beantworten, aber die weitere Frage, die sich hier stellt, ist ein bisschen schwerer zu beantworten. Warum macht Gott einen Unterschied zwischen Esel und Wildesel? Ich weiß nicht, wahrscheinlich hat Hiob darüber auch nachgedacht. Warum macht Gott solche Unterschiede zwischen Esel und Wildesel? Beide sind gleich, beide wären gleich nützlich für die Arbeit, wären auch beide gleich tauglich für das freie Leben. Den einen bindet Gott an den Menschen, den anderen lässt er in der Steppe herumstreifen. Sollte Gott etwas darüber sagen wollen, wie er auch an Menschen handelt? Wie er Menschen in seiner Gnade heimsucht, errettet aus solchen, die wild herumstreiften, und er bindet sie an sein Haus und macht sie zu seinen Dienern? Lehrt uns hier nicht die Natur? Will sie uns nicht das lehren, was Paulus die Korinther fragte? Wer unterscheidet dich? Die Korinther haben sich etwas auf sich eingebildet. Zunächst haben sie als Christen auf die üben Korinther herabgeschaut. Wir sind besser als ihr. Wir sind Christen geworden. Und da fragt Paulus, wer unterscheidet dich? Ist jemand von euch besser als die anderen? Es ist Gottes Gnade. Gottes Gnade macht den Unterschied. Dann redet Gott vom Wildochsen. Der Wildochs ist so stark, dass wir ihn am liebsten vor dem Pflug spannen würden. Stark genug wäre er, der könnte wahrscheinlich 2 oder 3 Pflüge ziehen und nicht nur einen. Warum lässt er sich nicht einspannen? Und nachher redet Gott von anderen Tieren, die sind stärker und wilder eigentlich als der Ochse, nämlich das Tier, das Schlachtross. Das Schlachtross dient aber dem Menschen. Hat der Mensch die Tiere gebändigt? Nun, das wird uns ja eingeredet. Von klein auf wird es uns eingeredet. Der Mensch habe die Tiere domestiziert, heißt das. Gott hat die Tiere so geschaffen. Die einen dem Menschen zum Nutzen und die anderen hat er wild belassen. Das hat der Schöpfer getan. Das sind Einteilungen von ihm gemacht. Und so will hier uns die Natur lehren, dass wir in allem auf Gottes Hand angewiesen sind. Der Mensch vermöchte kein einziges Tier zu domestizieren. Kein Tier würde ein Haustier werden und ein Nutztier werden und ein braver Diener des Menschen werden, wie der brave, gutmütige Ochse, der trottet und brav den Pflug zieht und zum Lohn dafür sich nachher den Kopf abschlagen lässt und gesotten wird. Gott hat ihn wirklich so gemacht, zum Dienst des Menschen. Und dann lesen wir von der Straußin und nachher weiter unten von anderen Vögeln. Und von der Straußin lesen wir, Gott gab ihr keinen Verstand. Das ist ein interessanter Satz. Hiob 38, Vers 17, 39, Vers 17. Gott ließ sie der Weisheit vergessen. Dann redet er von anderen Vögeln, die Verstand haben. Vers 26, schwingt sich der Habicht durch deinen Verstand empor? Nein, durch Gottes Verstand, aber Gott hat diesen Tieren einen gewissen Verstand gegeben, sich so zu verhalten. Und die verhalten sich ja viel klüger. Die machen nicht so, wie die Strauße legen ihre Eier in den Sand und scharren sie zu und vergessen nach, wo die Eier sind und vertrampen sie noch. Sondern die legen ihr Nest so an, dass es ganz sicher ist, dass niemand herankommt. Und die sorgen für ihre Jungen. Ja, wer hat ihnen diesen Verstand gegeben? Schwingt sich der Habicht durch deinen Verstand empor, breitet seine Flügel aus gegen Süden, oder erhebt er sich auf deinen Befehl, oder erhebt sich auf deinen Befehl der Adler und baut in der Höhe sein Nest. In den Felsen wohnt und verweilt er auf Felsenzacken und den Spitzen der Berge. Von dort aus erspäht er Nahrung, in die Ferne blicken seine Augen und seine Jungen schlürfen Blut, und wo Erschlagene sind, da ist er. Also ein Vogel mit Verstand, der andere ohne Verstand. Will uns hier die Natur nicht auch lehren, dass es in der Macht, in der Hand Gottes liegt, verständig zu machen oder töricht zu belassen? Wir sind von Natur Toren. Toren verfinstert. Wir haben es nicht in unserer Hand, uns Weisheit zu geben, uns weise zu machen. Es ist in Gottes Hand. Und darum sagt Salomo, dass wir Weisheit wo anfangen zu lernen, wo wir Gott fürchten. Anerkennen, dass alles in seiner Hand ist, nicht in unserer Hand. Die Furcht des Herrn, das ist der Weisheitsanfang. Und das will uns lehren, dass wir uns vor diesem großen Gott und Schöpfer und Erlöser demütigen. Vor ihm demütigen, beugen und bekennen, dass wir in allem auf ihn angewiesen sind. Auf seine Begabung, auf seine auch Vergebung zuerst, auf sein Wirken, auf sein Handeln, auf seine Güte. Nun, diese erste Rede Gottes führt zu folgender Antwort Hiobs. Das ist Kapitel 39, 31. In einigen Bibeln, in anderen ist es Kapitel 40, Vers 1. Und der Herr antwortete Hiob und sprach: Will der Tadler rechten mit dem Allmächtigen, der da Gott zurechtweist, antworte darauf. Und Hiob antwortete dem Herrn und sprach: Siehe, zu gering bin ich. Was soll ich dir erwidern? Zu gering bin ich. Das ist ein großes Bekenntnis. Das ist das Zeugnis einer großen, aber einer notwendigen Einsicht. Ich bin zu gering. Es erinnert uns an Jakob. Jakob, der in jener Nacht, da Gott ihn niederrang. In jener Nacht oder kurz vorher, aber in diesem Zusammenhang, wo Gott diesen Mann durch seine Erziehung, durch seine Erziehungswege wirklich klein gemacht hatte, da sagt Jakob wenige Stunden vor dieser Nacht am Jabbok: Ich bin zu gering. Ich bin zu gering. Zu gering all der Gütigkeiten und all der Treue, die du deinem Knecht erwiesen hast. Wir verdanken Gott wirklich alles. Wirklich alles. In der zweiten Rede Gottes geht es um die Macht und um die Gerechtigkeit seiner Regierung. Ich lese von Kapitel 40, von Vers 1 an, das ist 40, Vers 6, nach anderer Einteilung. Und der Herr antwortete Hiob aus dem Sturm und sprach: Gürte doch wie ein Mann deine Lenden, ich will dich fragen und du belehre mich. Willst du gar mein Recht zunichte machen, mich verdammen, damit du gerecht seiest? Oder hast du einen Arm wie Gott und kannst du donnern mit deiner Stimme wie er? Schmücke dich doch mit Erhabenheit und Hoheit und kleide dich in Pracht und Majestät, gieße aus die Ausbrüche deines Zornes und sieh an alles Hoffärtige und erniedrige es. Sieh an alles Hoffärtige, beuge es, reiße nieder die Gesetzlosen auf ihrer Stelle, verbirg sie allesamt in den Staub, schließe ihre Angesichter in Verborgenheit ein, dann werde auch ich dich preisen, dass deine Rechte dir Hilfe schafft. Das ist eine interessante Frage, die zum Denken anregt. Versuch einmal, einen Hoffärtigen, einen Stolzen, einen Ruchlosen, einen Rücksichtslosen zu demütigen. Versuch es einmal. Je mehr du es versuchst, desto heftiger wird sich sein Stolz gegen dich aufbäumen. Er wird dir dafür ins Gesicht speien. Er wird dir die Augen auskratzen. Er wird dich treten. Er wird sich an dir rächen. Er wird dir alles Böse tun, das er noch kann. Erniedrige einmal den Bösen. Mach's einmal. Nun, wir haben ja im Staat unsere liebe Mühe damit, einen ungeheuren Polizeiapparat müssen wir dazu aufbieten, bewaffnet und Gefängnisse und solche Leute einschließen, aber dadurch werden sie ja nicht gedemütigt, sondern einfach irgendwie in Verwahrung gebracht. Aber den Gesetzlosen demütigen, wer kann das? Versuch's einmal. Versuch's einmal mit dem Bösen und den Bösen fertig zu werden, Hiob. Wenn du das kannst, dann werde ich dich preisen. Hiob muss es empfunden haben, wie unangemessen es war, dass er Gottes Wege, Gottes Regierung, so wie Gott die Gesetzlosen und die Gerechten je verschieden behandelt. Er hat ja, ist damit nicht zufrieden gewesen. Und er schämt sich. Er schämt sich, solches gedacht zu haben. Und dann redet Gott von zwei Tieren. Zuerst von Behemoth. Kapitel 40, Vers 10 oder Vers 15. Sieh doch den Behemoth. Das belässt man am besten so, dieses hebräische Wort. Behemoth ist eine Mehrzahl. Behema heißt Vieh, Behemoth ist Mehrzahl. Und das heißt einfach ein Gefiech. Also einfach ein gewaltiges Vieh. Mehrzahl von Vieh, ein gewaltiges Vieh. Ein Monster von einem Vieh. Und wahrscheinlich ein Saurier. Ist ganz sicher kein Nilpferd, denn das Nilpferd hat nicht einen solchen Schwanz, wie es in Vers 12 steht. Er biegt seinen Schwanz gleich einer Zeder. Der haut mit dem Schwanz glatt alles um, dieser Behemoth. Aber der Nilpferd hat ja ein Schwänzchen, das ist ja läppisch. Es ist also nicht ein Nilpferd. Die Beschreibung passt einfach überhaupt nicht. Es muss ein Saurier gewesen sein. Und die Saurier, die lebten ja noch eine Zeit nach der Flut. Und Gott hat natürlich solche Saurier in der Schöpfung belassen. Wir dürfen annehmen, dass sie erst nach dem Sündenfall zu solchen Monstern und Raubtieren wurden. Denn vor dem Sündenfall gab es das nicht. Fressen und Töten und Verderben. Aber durch den Sündenfall ist die ganze Schöpfung in Mitleidenschaft gezogen worden. Und an diesen Monstern demonstriert Gott die Ohnmacht des Menschen vor der Macht des Bösen. Der Behemoth ist mehr ein Hinweis auf den Teufel als den Urheber des Bösen, der von nichts berührt wird. Es heißt von ihm hier ausdrücklich im Vers 18, siehe, der Strom schwillt mächtig an, er flieht nicht ängstlich davon, er bleibt wohlgemut, wenngleich eine Sturzflut sich gegen sein Maul hervorbricht. Es ist das zweite Mal, dass wir in diesem Buch von einem Strom lesen. In Kapitel 22 redet Eliphas davon, er redet von der Sintflut, welche die Menschen hinwegraffte. Die Sintflut hat die Bösen hinweggerafft. Der Urheber des Bösen blieb wohlgemut. Ihn hat das gar nicht beunruhigt. Nicht aufgestört. Was will der Mensch gegen den Urheber des Bösen? Er kann ihn nicht fangen. Vers 19. Fängt man ihn wohl vor seinen Augen, durchbohrt man ihm die Nase mit einem Fangseil. Tja, das kann man nicht fangen. Und nachher von Vers 20 an oder Vers 25 nach anderer Verszählung, siehst du den Leviathan herbei mit der Angel? Und auch hier sollten wir Leviathan, diesen Ausdruck, belassen. Luther übersetzte noch mit Krokodil, aber auch hier passt die Beschreibung nicht auf ein Krokodil. Denn es ist ein Tier, das kann man mit keinen Waffen töten. Man kommt ihm mit keinen Waffen bei. Aber Krokodil hat man ja seit Urzeiten schon umgebracht. Tarzan mit seinem Messer zwischen den Zähnen schwimmt auf ein Krokodil los und schlitzt es auch am Bauch. Also man kann ein Krokodil töten. Man muss nur an der rechten Stelle pieksen. Aber hier ist von einem Monster die Rede, das jeder Waffe lacht. Ein Monster, das der Mensch nicht bezwingen kann, es muss also auch eine Art Saurier gewesen sein. Ein inzwischen ausgestorbenes Tier. Nun, dieser Ausdruck Leviathan, er kommt im Buch Hiob in Kapitel 3 schon einmal vor, zweimal im Buch der Psalmen und einmal in Jesaja. Lasst uns diese Psalmenstellen und nachher die Jesaja-Stelle aufschlagen, denn dort bekommen wir ganz deutliche Auskunft über die Bedeutung des Leviathan. Psalm 74, Vers 14. Hier geht es um eine Beschreibung der Erlösungstaten Gottes. Und da heißt es, du zerschmettertest die Häupter des Leviathan. Das ist eine Umschreibung dafür, wie Gott den Bösen niederrang und Israel der Macht des Bösen entriss. Psalm 104, Vers 26, da heißt es vom Meer, da selbst ziehen Schiffe einher, der Leviathan, den du gebildet hast, also irgendein Meer, Saurier im Meer, Aber dann kommt Jesaja 27 und hier wird es ganz deutlich. Jesaja 27, Vers 1. Jesaja 27, Vers 1. An jenem Tage wird der Herr mit seinem Schwerte, dem Harten und Großen und Starken, heimsuchen den Leviathan, die flüchtige Schlange, den Leviathan, die gewundene Schlange, und wird das Ungeheuer töten, welches im Meere ist. Hier ist es ganz deutlich, Leviathan ist ein Hinweis, ist ein Platzhalter für den Satan, für den Verderber. Das hebräische Wort Leviathan heißt so viel wie der Gewundene. Also ein Hinweis auf den Leviathan als die Schlange, der Gewundene, Leviathan. Wir können den Leviathan nicht bändigen, wir können den Leviathan nicht töten. Im Vers 20 eben, wir können ihn nicht bändigen. Ziehst du ihn an der Angel herbei? Nein, wir können es nicht. Wir können ihn nicht töten, Vers 25 oder Vers 30 nach anderer Zählung. Werden die Fischergenossen ihn verhandeln, ihn verteilen unter Kaufleute? Kannst du seine Haut mit Spießen füllen und seinen Kopf mit Fischharpunen? Lege deine Hand an ihn, gedenke des Kampfes, tue es nicht wieder. Versuche es nicht mit ihm aufzunehmen, mit diesem Monster. Und noch viel weniger mit dem Verderber, mit Satan selbst. Lass uns noch weiter diese Beschreibung sehen. Kapitel 41, Vers 5. Wer tat die Pforte seines Angesichts auf? Der Kreis seiner Zähne ist Schrecken. Also er verbreitet Schrecken und er ist ein Verderber. Wie der Drache im Buch der Offenbarung. Und dann im Vers 13. In seinem Hals wohnt die Stärke, die Angst hüpft vor ihm her. Durch die Gewalt Satans sind die Menschen ihr Leben lang in der Knechtschaft der Todesfurcht unterworfen, sagt Hebräer 2,14. Er ist der König des Schreckens. Und dann heißt es im Vers 15, sein Herz ist hart wie Stein, hart wie ein unterer Mühlstein. Erbarmungslos, hart, und das bedeutet auch, dass sein Herz sich nie ändern wird. Menschenherzen, die kann Gott verändern. Und er verändert sie auch. Macht aus steinernen Herzen fleischerne Herzen, sagt Ezekiel. Aber hier haben wir das Herz des Widersachers, das nur böse und immer böse und nichts als böse ist. Und immer so bleibt. Ein erbarmungsloser, ein furchtbarer Feind. Und jetzt mitten in diese Beschreibung sind eingestreut zwei Sätze, die scheinbar gar nicht in den Zusammenhang passen. Lesen wir von Kapitel 40 ab Vers 27 oder Vers 32 nach anderer Verszählung noch einmal. Lege deine Hand an ihn, gedenke des Kampfes, tu es nicht wieder. Siehe, eines jeden Hoffnung wird betrogen. Wird man nicht schon bei seinem Anblick niedergeworfen? Niemand ist so kühn, dass er ihn aufreize. Und dann kommen diese beiden Sätze. Und wer ist es, der sich vor mein Angesicht stellen dürfte? Wer hat mir zuvor gegeben und ich werde ihm vergelten? Wie passt das in diesen Zusammenhang? In folgender Weise. Schau dir diesen Leviathan an. Du bist vor ihm hilflos. Es gibt nur eine Hoffnung. Welche? Gott. Und jetzt stellt Gott die Frage. Wer darf sich vor mein Angesicht stellen? Und die zweite Frage, wer hat mir zuvor gegeben, ich werde ihm vergelten? Womit haben wir es verdient, dass wir Gott sagen können, schau, ich habe das und das geleistet, darum darf ich mich vor dir stellen und von dir Bitte erfordern. Und von dir Hilfe erfordern. Nein, wir haben es alle nicht verdient. Wir sind nicht allein, hilflos, wir sind auch rechtlos. Und das bedeutet, dass wir wirklich auf Gottes freie Gnade angewiesen sind. Das ist der einzige Grund, auf dem wir uns an Gott wenden können. Wir können ihm nichts bringen. Wir können ihm nicht sagen, du musst mir helfen. Ich habe es verdient. Ich habe etwas geleistet, dass du mir jetzt hilfst. Nichts. Wir können ihm nur sagen, um deinetwillen, um deiner Gnade willen, um deiner Güte willen. Dass er Menschen errettet aus der Macht dieses furchtbaren Verderbers. Und wenn wir bedenken, auf welchem Wege er es tat, um bei diesem Bild zu bleiben, er hat jemanden dem Rachen dieses furchtbaren Verderbers preisgegeben. Das Lamm Gottes, das um unseretwillen vom Tod verschlungen wurde. Und so den Tod zunichte machte. Und den, der die Macht des Todes hat, den Satan. Dann kommt das Kapitel 42. Zunächst haben wir die Antwort Hiobs auf dieses Reden Gottes zu ihm. Hiob antwortete dem Herrn und sprach, ich weiß, dass du alles vermagst und kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Wer ist es, der den Rat verhüllte ohne Erkenntnis? So habe ich denn beurteilt, was ich nicht verstand, Dinge zu wunderbar für mich, die ich nicht kannte. Höre doch, und ich will reden. Ich will dich fragen, und du belehre mich. Mit dem Gehör des Ohres hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum verabscheue ich mich und bereue in Staub und Asche. Jetzt ist Hiob endlich dort, wo er als Geschöpf und auch als Erlöster hingehört. Er liegt vor dem Angesicht Gottes. Er bekennt jetzt, was mehrere hundert Jahre nach ihm David bekannte, Psalm 119, Vers 75. Ich sage jetzt einfach David, auch wenn dort kein Autor steht in der Überschrift. Psalm 119, Vers 75. Hier sagt David, der ja auch manches erlitt, manche Bosheiten wurden ihm angetan, Jahre der Drangsal, der Angst, der Verfolgung, der Bedrohung, er war seines Lebens nie sicher. Und er hatte ja auch einigen Anlass zu fragen, womit habe ich das verdient? Was habe ich denn Böses getan? Es waren Gottes Erziehungswege mit David. Und David sagt einmal, Psalm 119, Vers 75, ich weiß, Herr, dass deine Gerichte Gerechtigkeit sind und dass du mich gedemütigt hast in Treue. Ja, das ist das Ziel aller Erziehung Gottes seit dem Sündenfall. Seit dem Sündenfall. Seitdem der Mensch sich aufgelehnt hat gegen Gott und sein eigener Herr sein wird, handelt Gott am Menschen mit diesem einen Ziel, dass er sich Gottes Willen und Drohen unterwirft. Das letzte Buch der Bibel, das Ziel der Heilsgeschichte, zeigt uns, wie alles Gottes Thron unterworfen ist. Das ist das Ziel von allem Handeln Gottes an dir und mir persönlich. Das ist das Ziel von Gottes Handeln an der ganzen Menschheit. Und am Ende wird alles Gottes Thron unterworfen sein. Das wird für die einen bedeuten ewige Glückseligkeit und für die andere bedeuten ewige Verdammnis. Aber alles wird Gottes Thron unterworfen sein, am Ende. Auf dieses Ziel hin arbeitet er, wirkt er. Das ist sein Erziehungsziel mit uns. Und dann sagt Hiob etwas ganz Wunderbares im Vers 2. Ich weiß, dass du alles vermagst. Aber das bedeutet ja jetzt in seinem Munde jetzt etwas ganz anderes als vorher, wo er von Gottes Allmacht redet. Einfach redet, Gott ist allmächtig und groß, macht dies und jenes, er kann alles. Aber er hat das nie auf sich bezogen. Aber jetzt sagt er, ich weiß, dass du alles vermagst. Herr, du vermagst zu demütigen, du vermagst auch durchzutragen und du vermagst wieder aufzurichten. Nichts kann dir, kein Vorhaben kann dir verwehrt werden. Gott verwirklicht sein Vorhaben mit uns. Er tut es wirklich. Er wird nie davon abkommen. Das hat es Hiob jetzt an sich selbst erfahren. Gott hatte vorgehabt, Hiob durch Drangsal zu demütigen. Er hat es getan. Gott hatte den Vorsatz, Hiob zu erhöhen. Er hat es getan. Wenn Gott Drangsal über uns bringen will, dann wird er es tun. Wir können uns noch so dagegen auflehnen. Gott wird sich nie bekehren. Wir müssen uns bekehren.
Gott wird nicht umkehren und sagen, es tut mir leid, ich habe falsch an dir gehandelt. Er wird es nicht tun. Wir müssen umkehren. Ja, und hier sieht Hiob das, erkennt es und er sagt, ja, ich hatte von dir gehört, aber jetzt sehe ich dich. Nun, sehen ist ein höherer Grad der Erkenntnis als hören. Das ist hier die Bedeutung. Wir haben ja das Evangelium gehört und das hat uns gerettet. Jetzt wandeln wir durch Glauben, ohne zu sehen. Aber wir werden den Herrn ja erst wirklich erkennen, wenn wir ihn sehen, wie er ist. So bedeutet also sehen ein höherer Grad der Erkenntnis. Das meint Hiob hier. Jetzt erkenne ich dich erst wirklich. Er ist also gewachsen in der Erkenntnis Gottes, durch Gottes Erziehung an ihm. Und er ist dadurch auch gewachsen in der Selbsterkenntnis. Diese beiden gehen immer Hand in Hand. Er erkennt Gott und dann erkennt er sich, wie er ist. Ich verabscheue mich. Ich bin all deiner Wohltaten nicht würdig. Ich bin zu gering. So sieht er sich jetzt. Und dann werden Hiobs Freunde auch mit Gott und mit Hiob versöhnt. Und ich finde das großartig. Großartig. Wir sehen hier die Treue Gottes. Wir hätten wahrscheinlich die Freunde Hiobs abgeschrieben und gedacht, ach, diese Lästigen, diese Plaggeister, die sollen spüren ihre Bosheit. Aber Gott redet zu ihnen und bringt sie zurecht, denn er will auch sie segnen. Es geschah, nachdem der Herr diese Worte zu Hiob geredet hatte, da sprach der Herr zu Eliphas, dem Temaniter, mein Zorn ist entbrannt wider dich, Gott ist gerecht, er überführt der Sünde, er demütigt den Sünder und den, der gesündigt hat, auch den Heiligen, der gesündigt hat. Nicht geziemend habt ihr von mir geredet, wie mein Knecht Hiob. Und nun nehmt euch 7 Farren und 7 Widder und geht zu meinem Knecht Hiob, opfert ein Brandopfer für euch, und Hiob, mein Knecht, möge für euch bitten, denn ihn will ich annehmen, damit ich nicht an euch tue, nach eurer Torheit, denn nicht geziemend habt ihr von mir geredet, wie mein Knecht Hiob. Also Gott sagt hier indirekt, er wird nicht an ihnen tun, nach ihrer Torheit. Bringt das Opfer, bringt dieses Opfer da, dann will ich nicht tun, nach eurer Torheit. Er bringt auch sie zurecht. Und das Schöne ist, dass Eliphas, der lässt sich sagen, er hat ein offenes Ohr für Gottes Reden. Und für ihn muss es ja wirklich schwierig gewesen sein, ausgerechnet zu Hiob kommen und dem Hiob zu verstehen geben, bitte bete für uns, dass wir wiederhergestellt werden. Das war für ihn furchtbar demütigend. Nämlich das Eingeständnis, wir haben uns an dir versündigt, wir haben dir Böses unterstellt und zugeschrieben, dir Unrecht getan. Aber wir sehen, dass so groß die Abscheu vor diesem demütigenden Gang war, seine Scheu vor Gott war größer. Und darum tat er es. Und so werden alle wiederhergestellt. Hiob ist wiederhergestellt. Seine Freunde sind mit Gott versöhnt und mit Hiob ausgesöhnt. Und dann besteht Gott darauf, das steht im Vers 10, der Herr wendete die Gefangenschaft Hiobs, als er für seine Freunde betete. Warum erst dann? Warum steht das erst hier? Wir denken doch, ist ja schon gewendet, die Gefangenschaft. Nein, erst hier. Denn auch Hiob muss mit seiner Fürbitte für seine Freunde zeigen, dass er ihnen nicht gram ist, ihnen nicht grollt, ihnen keine Sünde vorhält. Er wünscht ihnen Gutes. Wenn wir Fürbitte für jemanden tun, wünschen wir ihm Gutes. Er wünscht nichts so sehr, wie dass sie gesegnet werden. Und Gott besteht darauf, dass auch Hiob aus seinem Herzen alle Bitterkeit entfernt. Und so sind alle mit Gott miteinander ausgesöhnt. Nun, die Heilsgeschichte wird genau dieses Ende haben. Wird dieses Ende haben. Dann werden die Heiligen alle mit Gott vollkommen im Reinen sein, ehemalige Sünder mit Gott versöhnt und auch alle Heiligen untereinander vollkommen ausgesöhnt. Was wird das sein? Was wird das sein? Ja. Und Hiob bekam mehr als das Doppelte. Noch 2, 3 Gedanken dazu. Ich muss jetzt schauen, dass ich zum Schluss komme. im Vers 10, der Herr mehrte alles, was Hiob gehabt hatte, um das Doppelte. Und dann wird aufgezählt. Vers 12, der Herr segnete das Ende Hiobs mehr als seinen Anfang. Er bekam 14.000 Stück Kleinvieh, vorher hat er 7.000 gehabt, steht in Kapitel 1. 6.000 Kamele, 1.000 Jochrinder, 1.000 Eselinnen, von allem das Doppelte. Und es wurden ihm 7 Söhne und 3 Töchter geboren. Wie viele Söhne hatte er vorher? 7. Wie viele Töchter hatte er vorher? 3. Warum heißt es hier nicht 14 Söhne und 6 Töchter? Kann man den Wert einer Menschenseele einfach zählen? Sind zwei Menschen doppelt so viel wert wie ein Mensch? Ein Mensch ist in Gottes Augen so wert, dass sogar ein Mensch so viel wert ist wie alle. Und darum kann man den Wert von 7 Söhnen und 3 Töchtern nicht verdoppeln, indem man 14 Söhne und 6 Töchter gibt. Er bekommt auch hier das Doppelte. Und das Schöne ist, dass hier ausdrücklich gesagt wird, etwas über die Töchter gesagt wird. Das ist ja doch bemerkenswert. Hier übrigens ein Tipp für jemanden, der einen Namen für eine mögliche Tochter sucht. Jemima. Klingt gut. Das ist nicht allzu häufig. Ja, hat auch eine recht schöne Bedeutung. Taube. Jemima, Kezia tönt ein bisschen exotischer und Keren Hapuk, nun wahrscheinlich nicht gerade unser Geschmack, Schminkhörnchen. Und dann steht, so schöne Töchter wurden im ganzen Land nicht gefunden. Es wird nur von den Töchtern werden die Namen genannt, von den Söhnen nicht. Und damit werden die Töchter vor den Söhnen geehrt. Wird es nicht so sein, dass erst in der Wiederherstellung aller Dinge auch die Töchter, das heißt also die Frau und die Frauen, das bekommen werden, was ihnen im Lauf der ganzen Menschheitsgeschichte vorenthalten worden ist? Die Ehre, die wir ihnen zu geben schuldig sind. Nun, ich bin wirklich kein Feminist und ich glaube, das Schlimmste, was man Frauen antun kann, ist eben dieser Feminismus. Schlimmer kann man Frauen nicht erniedrigen, als man es dadurch tut. Aber wir haben den Auftrag in 1. Petrus 3, dass wir unseren Frauen Ehre geben sollen. 1. Petrus 3, Vers 7. Ihr Männer, gleicherweise wohnt bei ihnen nach Erkenntnis als bei einem schwächeren Gefäß, dem Weiblichen, ihnen Ehre gebend. Ja. Und so sehen wir, dass die, ja und dann Petrus begründet auch warum, ihnen Ehre gebend, als die auch Miterben der Gnade des Lebens sind. Erben. Und in Hiob 42, 15 steht, ihr Vater gab ihnen ein Erbteil inmitten ihrer Brüder. Erben, Miterben, und darum sollen wir sie ehren. Hiob lebte nach diesem 140 Jahre und er sah Kinder und seine Kindeskinder, 4 Geschlechter. Hiob starb alt unter Tagesatt. Hiob lebte nach seinem Unglück noch so lange, dass die kurze Zeit seines Unglücks bald vergessen war. Und das Glück, sein Glück war so groß, dass alles Unglück damit nicht verglichen werden konnte. Ich schließe mit 3 Versen, einem aus dem Alten und 2 aus dem Neuen Testament. Und die Befreiten des Herrn werden zurückkehren und nach Zion kommen mit Jubel. Und ewige Freude wird über ihrem Haupte sein. Sie werden Wonne und Freude erlangen und Kummer und Seufzen werden entfliehen. Jesaja 35, Vers 10. Denn ich halte dafür, dass die Leiden der Jetztzeit nicht wert sind, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Römer 8, 18. Und schließlich, er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Offenbarung 21, Vers 4.